ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer und habe eine Frau heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3, wo allein die Berufsbezeichnung schon Salzgeruch in der Nase, Wasserplätschern in den Ohren und Glücksgefühle im Hirn, glaube ich, bei uns allen auslöst. Frauke Bagusche aus Saarbrücken ist Meeresbiologin. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ganz ehrlich mal, Frauke, Hand aufs Herz, wie häufig ist eine Meeresbiologin aus Saarbrücken wirklich im Salzwasser?
Also derzeit nicht mehr so oft, so 2-3 Mal im Jahr.
Oh, ja, das wirklich. Ist doch viel zu wenig. Du bist doch eine Meeresbiologin auf dem Trockenen.
Ja. Kann man so sagen, und ich vermisse es, das Meer auch jeden Tag.
Unser Thema heute sind die Meeresschildkröten und ich freue mich schon so auf die Sendung, weil mein Gast ist eine Frau, die diese Tiere mit aller Liebe, aller Begeisterung und aller Professionalität beschreibt, dass wir am Ende des Gesprächs wahrscheinlich am liebsten sofort losreisen würden oder doch nochmal eine Ausbildung zur Meeresbiologin machen würden. Guten Morgen, Frauke Bagusche.
Guten Morgen, Bärbe.
Sag nochmal, was hat die Meeresschildkröte, was die Giraffe oder das Einhorn nicht hat?
Also Meeresschildkröten haben Supersinne und das finde ich auch so faszinierend an diesen Tieren. Das sind die wahren Superhelden auf unserem Planeten.
What? Das denkt doch schon der Tintenfisch.
Ja, aber eine Meeresschildkröte kann durch den gesamten Ozean navigieren und auch Jahrzehnte später ihren Niststrand wiederfinden. Und das geht wirklich nur mit einem Supersinn.
Okay, also mein Mann findet noch nicht mal den Weg alle paar Monate zu seiner Familie und die Meeresschildkröte noch Jahre später. Unglaublich. Was haben die denn für Sinne? Also Orientierungssinn offensichtlich.
Richtig, die orientieren sich am geomagnetischen Muster des Erdfeldes und die prägen sich das quasi bei ihrer Geburt ein, wo ihr Geburtsstrand liegt und können dann mithilfe dieses Musters Jahrzehnte später diesen Strand tausende Kilometer später wieder zurückfinden.
Aber wenn wir mal umgezogen sind, wollen wir doch auch nicht in die alte Hut zurück. Warum muss die sich das merken?
Naja, im besten Fall ist die Meeresschildkröte da geschlüpft, ohne Gefährdungen und kann dann wieder mit, sagen wir mal, gutem Gewissen zurück an diesen Strand und dort ihre Nachkommen hervorbringen.
Also generationsübergreifende Sicherung des Nachwuchses. Sie hat Vertrauen, dass dieser Ort sicher ist. Wie viele Schildkröten, Meeresschildkröten, wir müssen ja gleich nochmal unterscheiden zwischen Meeres- und Landschildkröten, aber wie viele Meeresschildkröten gibt es denn noch, Frauke?
Na, leider nicht mehr so viele. Also verschiedene Organisationen geben verschiedene Zahlen raus. Im Jahr 2011 ging man ungefähr von 10 Millionen Meeresschildkröten aus und die Meeresschildkröten-Schutzorganisation Olive Ridley Project, die gehen nur noch von 6,5 Millionen Meeresschildkröten weltweit aus. Und das ist wirklich gar nichts. Das heißt, alle 7 Arten werden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet eingestuft.
Also das heißt Alarm, sie sind auf der roten Liste. Und was wir dazu beitragen können, um sie zu schützen, das müssen wir heute im Laufe des Sonntags nochmal besprechen. Aber ich komme nochmal zurück auf die Frage, was unterscheidet denn Meeres- und Landschildkröten?
Das kann man ganz toll an der Anatomie, also an einem äußeren Erscheinungsbild sehen. Während Landschildkröten Beine haben, mit denen sie laufen können und Krallen zum Graben, haben Meeresschildkröten Flossen. Also die haben 4 Flossen, mit denen sie sich schwimmend fortbewegen können. Und der gesamte Körperbau ist stromlinienförmig. Das heißt, der Panzer ist relativ flach im Gegensatz zu den Landschildkröten. Die haben einen sehr gerundeten Panzer, in dem sie bei Gefahr Kopf und Beine einziehen können. Und aufgrund der Stromlinienförmigkeit ist das quasi bei den Meeresschildkröten evolutionär bedingt weggefallen. Die können das nicht mehr, sind dafür aber extrem schnell unter Wasser unterwegs.
Aber die müssen ja, wenn sie zu ihren Nistplätzen laufen oder Niststränden, dann auch ein bisschen an Land laufen. Das tragen die Flossen dann?
Das tragen die Flossen, ist extrem mühsam, ist natürlich relativ langsam sind die da unterwegs.
Die
aber
sind
sie
so
können's.
Wie ich beim Joggen dann eigentlich. Wo leben denn die meisten Meeresschildkröten?
Wir finden Meeresschildkröten eigentlich in allen Weltozeanen, außer den polaren Meeresgebieten. Und in den Weltozeanen finden wir sie vor allem in Flachwassergebieten, in Seegraswiesen, in Korallenriffen zum Beispiel.
Jetzt hast du ja schon mal auf den Malediven in so einer meeresbiologischen Station gearbeitet. Du hast gesagt, Meeresschildkröten können ganz besonders viel, besonders gut. Können die dich denn auch wiedererkennen?
Das ist
haben die einen Zugang zu Menschen? Es gibt ja unterschiedliche Tierschutzorganisationen, die auch welche aufpäppeln, die vielleicht in Meeresmüll gefangen waren oder die Schnittwunden haben. Haben die eine Nähe zu uns?
Kann ich jetzt so nicht sagen, ob die uns jetzt lieb haben oder unser Gesicht erkennen, das kann ich jetzt nicht
Freut
sagen.
Freut die sich, wenn du ans Becken kommst, Frau?
Die wissen dann, dass sie Futter bekommen. Da sind sie dann ganz aufgeregt.
Okay, ja, das, aber es wäre egal, ob ich denen das gebe oder nicht, oder du.
Ehrlich gesagt denke ich das schon. Aber ich kann es natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Die Freundin meines Sohnes hatte auch mal so kleine Schildkröten und da mussten wir immer so Löwenzahn rupfen. Was essen denn Meeresschildkröten gerne?
Oh, kommt drauf an, auf welche Art. Grüne Meeresschildkröten fressen total gerne Seegras, während echte echte Karettschildkröten findet man vor allem in Korallenriffen, wo sie Schwämme fressen und andere wirbellose Tiere.
Ich merke schon, es hat gefunkt einfach, Frauke, zwischen dir und den Schildkröten. Du bist Meeresbiologin und Autorin des Buches Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten. Ich liebe Geheimnisse. Was ist denn das Geheimnis, was die Meeresschildkröten noch mit sich tragen?
Naja, die sind relativ unterschätzte Organismen, würde ich sagen. Man denkt ja immer, eine Meeresschildkröte, Schildkröten sind total langsam. Das sind sie nicht. Die sind wirkliche Champions in ihren Disziplinen, im Schwimmen, im Tauchen. Ja, und dann haben sie noch die Supersinne, die ich anfangs genannt habe.
Genau, da haben wir ja über den Orientierungssinn genannt. Welche würdest du denn noch nennen als Supersinne?
Also das ist vor allem der Orientierungssinn tatsächlich. Und dann können die natürlich extrem schnell schwimmen. Das glaubt man ja nicht. Man hat so eine Meeresschildkröte im Kopf als ein langsames Tier, was sich angestrengt an Land fortbewegt. Meeresschildkröten, vor allem zum Beispiel Lederschildkröten, schaffen es bis zu 35 Stundenkilometer die Stunde.
Krass, das ist ja schneller als ich mit meinem alten Hollandrad. Aber man muss ja auch sagen, wir haben ja alle, das stimmt, dass dieses Klischee im Kopf, die sind eher so ein bisschen gemütlich, aber eben nicht im Wasser. Also wenn wir sagen, Lederschildkröten können mehr als 1200 Meter vielleicht tief tauchen oder bis zu 35 Stundenkilometer schnell schwimmen, dann ist das ja alles andere als gemütlich. Warum haben die es denn so eilig?
Das sind ja nur die Spitzenwerte. Eigentlich haben sie es gar nicht so eilig.
Aber also schauen wir mal auf die Regionalliga und gehen mal runter in die unteren Klassen.
Also durchschnittlich findet man die wirklich in den oberen Ozeanschichten, so zwischen 2 und 54 Meter. Das ist das, wo sie ihre Nahrung finden. Und da schwimmen sie eigentlich relativ gemütlich von A nach B.
Okay, also trotzdem klingt das Leben auch so ein bisschen anstrengend, das Leben einer Schildkröte. So als wäre es ein ständiges Auf und Ab.
Ja, das ist es ja auch. Die müssen ja auftauchen, um Luft zu holen. Es sind ja im Wasser lebende Reptilien, die Luft atmen. Und das heißt, sie müssen immer wieder hochtauchen, sich ihre Aktivitäten unterbrechen, aufwachen, Nahrungssuche unterbrechen, um Luft zu atmen.
Das ist doch voll anstrengend. Also du musst oben Luft holen, unten musst du aushalten oder musst deine Tätigkeit unterbrechen, um oben wieder aufzutauchen. Ich kann mir vorstellen, das sind doch dann auch zwei Felder von Gefahren. Also einmal an der Luft oder an Land und im Wasser, eigentlich drei.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. An der Wasseroberfläche lauern einige Gefahren und vor allem der Mensch und seine Aktivitäten wie Boote, die schnell über eine Meeresschildkröte drüber fahren können. Das ist wirklich ein großes Problem. Und dann gibt es ja in allen ozeantiefen Fischernetze, in denen sich die Tiere verfangen können. Plus noch ihre natürlichen Fressfeinde wie Haie.
Höre ich da so einen leichten Wutunterton raus auf Leute, die mit so... Wie heißt das, wo du so drauf sitzt,
Jetski.
Was aber kein Boot ist? Ja, genau,
ja. Jetski. Ja, allerdings, ich habe genug Meeresschildkröten gesehen mit amputierten Gliedmaßen und aufgeschlittenem Carapax, also Panzer, wo dann Jetski oder eine Bootsschraube durchgegangen ist. Ne? Das ist einfach kein Bild, was man gerne sehen möchte.
Das heißt, man könnte das vermeiden, wenn die jeweilige Region dann da rücksichtsvoller wäre und nicht jeden Strandabschnitt sofort solche Jetskis und andere Boote dann erlauben würde.
Ja, und vor allem auch Geschwindigkeitsregulationen einführen, ne? Und das ist ja auch nicht der Fall.
Jetzt haben wir gesagt, die müssen auftauchen, um Sauerstoff zu tanken. Die klingen ja so ein bisschen wie Apnoe-Taucher. Ist ja ein Sport für Leute, die dann Luft holen und vielleicht für 4 Minuten oder so abtauchen können. Wie lange hält denn der Sauerstoff bei der Schildkröte?
Ach, das ist ganz unterschiedlich, je nach Aktivitätenlevel. Wer sich schnell bewegt, verbraucht natürlich viel Sauerstoff. Aber die können schon mehrere Stunden unter Wasser bleiben, vor allem dann, wenn sie schlafen.
Haben die auch... Das kenne ich aus dem Ferienkurs, eine Taucherkrankheit. Also dieses, weißt du, wenn du zu schnell wieder aufsteigst?
Ja. Können sie bekommen, im natürlichen Lebensumfeld eher nicht. Wenn sie aber zum Beispiel in einem Fischernetz landen, an Bord gezogen werden, aus einer großen Tauchtiefe enorm schnell hochgezogen werden, dann können sie an der sogenannten Taucherkrankheit leiden und auch daran versterben.
Und die beinhaltet welche Symptome, die Taucherkrankheit? Du hast ja bestimmt auch einen Tauchstein.
Oh Gott.
Was ist das? Lungendruck oder Ohrenschmalz, der rausfliegt?
Also,
oder?
Nee. Durch das rasche Auftauchen verändern sich ja die Druckverhältnisse im Wasser sehr schnell. Und da löst sich dann der Stickstoff in das Blut und die Körpergewebe und bildet dort Blasen. Und die können dann wirklich zu Gasembolien führen und auch zum Tod der Tiere oder auch der Menschen, wenn man zu schnell auftaucht.
Herzlich willkommen bei unserer mündlichen Abi-Prüfung. Vom Gemüsegarten weiß man, dass jede Erdschicht anders ist. Deswegen umgraben manchmal so ein bisschen umstritten. Wie ist das denn im Meer? Da durchschreiten ja die Schildkröten auch wie so unterschiedliche Etagen. Ich habe so das Gefühl, wenn du die beschreibst, wie die an die Wasseroberfläche kommen, Luft holen und wieder runter, als latschen die den ganzen Tag durch so ein Treppenhaus.
Na, so schlimm ist es wirklich nicht.
Nein, das ist auch anstrengend.
Ja, nee, tatsächlich findet man die vor allem in den oberen Ozeanschichten zwischen 1 und 50 Meter. Da ist das Nahrungsangebot einfach am größten. Und da findet man die. Das heißt, die schwimmen nicht den ganzen Tag hoch und runter.
Okay, gibt's irgendein Klischee, was du immer wieder hörst über Schildkröten, was du unbedingt mal entkräften willst?
Dass Schildkröten langsam sind. Stimmt für Landschildkröten, Meeresschildkröten halt nicht. Weil Meeresschildkröten, also vor allem Lederschildkröten, sind die schnellsten Reptilien der Welt.
Wahnsinn. Elefanten gelten in bestimmten Ländern als Glücksbringer. Ist das bei Schildkröten auch so? Denn die haben es ja eigentlich geschafft, über Jahrhunderte quer durch alle Kulturen irgendwie als sympathisch zu gelten.
Ja.
Haben die eine Bedeutung?
Oh, in vielen Ländern haben sie eine Bedeutung oder in verschiedenen Kulturen. Da rankt sich zum Beispiel die Entstehungsgeschichte der Welt um Schildkröten. Dann stehen sie in anderen Ländern für Fruchtbarkeit, bringen Glück, Macht und Reichtum. Und durch ihre langen Lebensspanne assoziieren wir halt die Weisheit des Alters, Beständigkeit, Kraft und auch Langlebigkeit mit denen.
Wenn ich so in die Kinderzimmer gucke, meiner Patenkinder und auch früher meiner Söhne, dann sind ja die absoluten Stars bei den 4- bis 10-jährigen Dinos. Können Schildkröten da auch mithalten? Oder was müssten die noch besser machen?
Also ich finde, die halten nicht nur mit, die haben die übertrumpft. Denn die haben das Massensterben vor rund 66 Millionen Jahren überlebt.
Stimmt. Also die sind unverwüstlich. Süßlich und schon immer da gewesen. Stimmt, dumm gelaufen für euch Dinos. Ne?
Dumm gelaufen.
Aber sie sind eben gefährdet. Also ganz so sicher ist es nicht. Das muss man nochmal deutlich sagen. Welchen Anteil hat daran der Mensch?
Den größten. Denn die Meeresschildkröten sind vor allem gefährdet durch die Fischerei. Die landen in Netzen als Beifang, die sterben an Angelleinen. Das ist der größte Einfluss, den wir Menschen auf die Meeresschildkröten haben, gefolgt vom Klimawandel und der Plastikvermüllung.
Und sicherlich auch ein qualvoller Tod, weil sie müssen ja hochkommen, um einzuatmen. Und wenn sie dann da unten im Netz hängen, kann das ja nicht funktionieren.
Nee, dann ertrinken die Tiere jämmerlich.
Und das heißt, auch wenn sie dann hochgezogen werden im Fischernetz und der Fischer oder die Fischer würden sie wieder ins Meer werfen, kann das zu spät sein?
Es ist sogar sehr oft zu spät. Die Tiere verenden dann trotzdem. Oder wenn man so eine Meeresschildkröte an einer Langleine hochzieht, wo Thunfisch dran gefischt wird zum Beispiel, dann kann man die Leine ja nicht mehr rausoperieren. Der Haken hängt in der Speiseröhre fest. Das heißt, die Leine wird abgeschnitten und die Tiere werden sterbend zurück in den Ozean geworfen.
Das klingt furchtbar. Das heißt, wir wissen, was passiert und handeln wir denn entsprechend?
Nee, im Gegenteil, das wird immer schlimmer. Also Warum? Alleine im Mittelmeer sterben, ich glaube pro Jahr, sagt der WWF, 50.000 Meeresschildkröten alleine nur durch die Fischerei. Obendrauf kommt die Plastikvermüllung der Ozeane. Ich habe selber sehr, sehr viele Meeresschildkröten schon gesehen, die Plastik gefressen haben und nach Monaten in Pflege nach wie vor jeden Tag Plastik ausgeschieden haben. Das ist schon wirklich maximal beängstigend.
Und wenn du sagst im Mittelmeer, dann haben wir eben auch Meeresschildkröten da, wo viele von uns vielleicht den Sommer verbringen, wenn man sich das leistet. Kann am Mittelmeer.
Genau. In Griechenland findet man große Nistpopulationen, aber auch in Italien. Und da kann man ganz toll Meeresschildkröten beobachten.
Aber der Ozean, Frauke, ist doch die Grundlage für uns alle, für Mensch und Tier. Ich meine, die ganze Unterwasserwelt ist noch, das wissen wir ja auch noch nicht hundertprozentig erforscht. Warum riskieren wir unseren eigenen Untergang, wenn wir mit den Nomaden der Ozeane so umgehen?
Ich denke einfach, das liegt einfach daran, dass der Mensch sich total abgekoppelt hat von der Natur und sich als Spezies außerhalb der Natur sind. Ich denke, da müsste einfach ein starkes Umdenken stattfinden. Wir müssen uns wieder als Teil der Natur sehen, wo ein Rädchen das andere am Leben erhält. Mhm. Und ja, wir zerstören gerade unsere eigene Lebensgrundlage und das ist nun mal auch das Meer.
Und wann hat das begonnen? Was würdest du sagen? Welchen Zeitraum würdest du dafür festmachen?
Also großflächig zu Beginn der Industrialisierung, ja, wo das CO2 massiv in die Atmosphäre gepustet wurde und dann natürlich Zunahme der Fischerei, ab den 70ern Zunahme der Plastikproduktion. Ne, all das, was unser Leben so angenehm macht und so, wie wir es heute kennen, hat auch seine negativen Auswirkungen.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sag mal, liebe Frauke, woher kommen Schildkröten eigentlich? Weil ich frage mich, wie sind die entstanden? So viele Tiere mit so einem Panzer gibt's ja eigentlich. Oder Carapax hast du dir vorhin genannt. So ein Panzer gibt's ja gar nicht.
Nee, das stimmt. Das ist wirklich eigentlich einmalig in der Tierwelt. Aber wie dieser Panzer genau entstanden ist, wie die Schildkröte zu ihrem Panzer kam, ist immer noch nicht abschließend geklärt. Und da streitet sich die Fachwelt bis heute drüber. Aber man nimmt an, dass die Tiere aus einem kleinen Wesen, ja, in meinem Buch habe ich da auch eine Zeichnung zu, dass sich da im Laufe der Evolution die Rippen verbreitert haben und immer breiter geworden sind und auch nach außen gegangen sind. Und dann haben sich die Rippen zu plattenartigen Strukturen sind dann verschmolzen und haben sich quasi von innen nach außen gedrückt. Das heißt ja, dieser Panzer, den können die Meeresschildkröten gar nicht mehr ablegen. Das sind aber ihre Rippen, die nach außen gegangen sind und ihre inneren Organe nach innen eingeschlossen haben.
Okay, nur dass wir nochmal Haut drüber haben, das haben die jetzt nicht und haben praktisch einen äußeren Rippenbogen, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, das ist ihr, genau, das ist ihr Panzer und darüber ist auch Haut.
Ach so, okay. Aber kann man denn Schildkröte von Schildkröte anhand des Panzers unterscheiden? Haben die so eine unterschiedliche Maserung oder kannst nur du das sehen?
Nee, das kann man relativ gut unterscheiden. Es gibt, wir Wissenschaftler machen Fotos vom Kopf der Tiere, von rechts und links des Kopfes. Und da an dem Kopf ist eine Schuppen. Das sind die Schuppen. Und die sind pro Tier komplett unterschiedlich in der Form. Die sind so individuell wie unser menschlicher Fingerabdruck. Und daran können wir die Tiere unterscheiden. Und natürlich gibt es auch artspezifische Merkmale, wie die Farbe des Panzers ist oder wie der Kopf aufgebaut ist. Also da kann man schon einige Unterscheidungen treffen.
Okay. Würdest du denn sagen, ich habe jetzt so eben von Charaktereigenschaften gesprochen bei Haustieren, die jetzt üblicher sind als Meeresschildkröten, die man natürlich niemals zu Hause halten sollte. Aber hast du Charaktereigenschaften festgestellt?
Ja. Also manche Schildkröten sind super neugierig bis hin zur Aufdringlichkeit tatsächlich. Wenn man da mit der Kamera unter Wasser ist, dann schwimmen die so auf die Kamera zu und untersuchen die Kamera und beißen auch ganz gerne mal rein. Ich hatte auch schon mehrere Schildkröten, die in meinen Haaren gezogen haben, weil die Haare schwimmen dann sowieso Medusenarme da unter Wasser hin und her. Es gibt Tiere, die sind total schüchtern, die schwimmen sofort weg, wenn man da als Mensch näher kommt. Aber Meeresschildkröten haben Charaktere, absolut. Kann man auch sehen, wenn man in Aquarien geht, wobei ich Aquarienhaltung nicht so befürworte, bei Meeresschildkröten oder generell Zoos. Aber man sieht da auch in Meeresmuseum Stralsund zum Beispiel, dass die Tiere dort total unterschiedlich sind. Da gibt es so eine Meeresschildkröte, die nennen sie die Alte und die ist total zickig.
Hallo?
Die rempelt die anderen richtig weg.
Nicht jeder, der etwas älter ist, ist gleich zickig. Da muss ich mal kurz Korrektur sprechen. Können die lachen oder böse gucken?
Also ich finde, die gucken immer wie Mutti, wenn man was angestellt hat. Jede einzelne Meeresschildkröte.
Das stimmt. Bei Delfinen haben wir gelernt, die sind vielleicht gar nicht immer so nett, wie wir aus alten Fernsehserien kennen, wie Flipper und Co. immer gedacht haben. Also du würdest sagen, das ist die Schattenseite der Schildkröte, dass sie auch mal ein Haargummi stibitzen will, dass sie sehr neugierig ist. Das bringt einen ja eigentlich im Leben voran, Neugier.
Ja, ich find's ganz toll. Also ich interagiere gerne mit den Tieren, aber natürlich mache ich das nicht proaktiv, sondern wenn die Tiere Lust auf mich haben oder Lust haben, mich näher kennenzulernen, dann lasse ich sie. Aber ich würde mich denen jetzt nicht aufdrängen.
Okay, klingt wie eine Kontaktanzeige. Sind die Schildis denn Einzelgänger? Sind die alleinerziehend? Sind die einsam? Oh mein Gott, Frauke, wir müssen noch so viel besprechen. Meeresbiologie kann man in Deutschland studieren. Wo?
Also speziell zum Beispiel in Kiel, aber ich habe tatsächlich Diplombiologie in Frankfurt studiert zuerst.
Also hast du auch ein hessisches Herz, was unter deinem Schildkrötenpanzer klopft.
Oh ja.
Du warst aber auch an der University of Southampton. Mhm. Du hast mehrere meeresbiologische Stationen auf den Malediven geleitet. Du beschäftigst dich eben auch natürlich ganz stark mit dem Thema Vermüllung der Ozeane. Du bist mal 9500 Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer gesegelt, um eben genau auf die Vermüllung aufmerksam zu machen. Mhm. Meeresbiologie ist einfach dein Thema. Muss man dafür gut sein in Biologie?
Also es wäre besser, wenn man nicht so schlampig studiert hätte wie ich damals. Aber vor allem muss man Passion mitbringen, denke ich. Da gibt es viele Rückschläge. Gerade in der Meeresbiologie ist es schwer oder generell in der Forschung ist es natürlich schwer, an Forschungsgelder zu kommen. Und da muss man auch einen langen Atem haben.
Den hast du bewiesen. Denn du hast ja mittlerweile auch das zweite Buch draußen. Das heißt Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröte. Viele kennen dich wahrscheinlich noch von dem Bestseller Das blaue Wunder, warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Also da hast du uns Einblicke in eine geheimnisvolle Welt der Meere gegeben. Jetzt habe ich eben gefragt, sind die Schildis eigentlich Einzelgänger? Sind die alleinerziehend?
Sind vor allem Rabenmütter.
What?
Ja, die kommen an den Strand, legen ihre Eier ab und gehen. Und ab dem Zeitpunkt sind die kleinen Meeresschildkröten auf sich selber gestellt. Und ja, schwimmen meistens einzeln durch die Ozeane und treffen sich dann zur Paarung oder einfach in ihren Fressgründen wieder.
Okay, also es gibt keine festen Pärchen, die jetzt auch mal silberne Hochzeit feiern und so lange schon durch irgendwelche Ozeane schwimmen?
Ist mir noch nicht untergekommen.
Aber was heißt das, die suchen sich zur Paarung? Gibt es dafür, genau wie die Niststrände, dann auch feste Plätze?
Ja, klar. Also, gibt einige Brutplätze um den Planeten herum. Viele sind bekannt. Da kommen dann die Meeresschildkröten alle paar Jahre mal hin, treffen sich, die Männchen bleiben im Wasser, paaren sich mit den Weibchen, die Weibchen kommen dann zur Eiablage an den Strand und verschwinden wieder.
Okay, also die paaren sich da, wo sie dann auch die Eier ablegen?
Nee, nicht unbedingt. Die paaren sich auch schon vorher auf ihren Wanderrouten, wenn sie sich treffen oder halt klar vor den Stränden, je nachdem.
Das klingt jetzt so, als wären die Plätze geheim und du darfst sie nicht nennen. Ist ja jetzt nicht Tinder oder Parship, das bringt denen ja gar nichts. Magst du sagen, wo das dann ist, zum Beispiel in Europa?
Oh, im Mittelmeer zum Beispiel, in Griechenland, in der Türkei, einige Strände. Da kann man auch echt prima googeln. Da gibt es dann Meeresschutzorganisationen, wo man auch dabei sein kann und helfen kann, die Nester zu schützen.
Okay, und wovor muss man die schützen?
Den Menschen.
Oh, immer wieder.
Immer
sind
wieder.
Das bringt doch, also das regt mich langsam auch auf. Warum ist es denn aber entscheidend, das ist ja die Frage, die wir auch nochmal klären wollen, welche Temperaturen der Ort hat, an dem die Eier abgelegt werden? Wir wissen alle, globale Erwärmung ist ein Thema. Hat das auch eine Bedeutung für die Schildkrötenweibchen bzw. ihren Nachwuchs?
Ja, kann es haben, denn wie alle Reptilien brauchen die ja Wärme, um sich zu entwickeln in den Eiern. Bei den Meeresschildkröten, die buddeln quasi ein Loch, werfen oder entlassen ihre Eier da rein, buddeln das Loch zu und dann brütet die Sonne das Nest aus.
Und wie tief ist dieses Loch? So einen halben Meter, Meter? Oder?
Ja, so einen halben Meter, genau. Und da liegen dann, weiß ich nicht, 50 bis 100 Eier drin im Durchschnitt. Ne? Und wenn die Temperatur zwischen 38 und 31 Grad ist, ist es so ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Dann schlüpfen 50% Weibchen und 50% Männchen. Liegt die Temperatur unter 28 Grad, dann primär Männchen und über 31 Grad primär Weibchen. Und im Zuge des Klimawandels wird es natürlich auch immer wärmer. Und an einigen Stränden, wie zum Beispiel in Florida im letzten Jahr, sind vornehmlich Weibchen geschlüpft. Das kann zu einer Verweiblichung der Population führen.
Okay, dann werden die Männchen in den Ozeanen ganz schön begehrt, die wenigsten. Und das heißt, auch da sind wir verantwortlich und es hätte Konsequenzen für die Population, wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung zu verhindern.
Ja, richtig. Wobei einige Wissenschaftler postulieren, dass mit zunehmender Wärme natürlich auch die Verbreitungsgebiete sich ausweiten können, in den Norden vom Mittelmeerraum zum Beispiel, und die Männchen dann halt auch die Chance haben, mehr Weibchen zu befruchten. Aber alles in allem ist Klimawandel für diese Tiere und für andere Tierarten natürlich schlecht.
Also Klimawandel, Erderwärmung, Plastikmüll in den Ozean und dann bauen wir noch die Strände zu mit jeder möglichen Strandbude. Wir betonieren das, wir beleuchten das abends. Hat das auch Konsequenzen für die Schildkrötenmama, wenn die da ihre Eier ablegen will?
Ja, erstmal findet sie dann keinen ordentlichen Platz für das Gelege, wenn sie um irgendwelche Sonnenstühle rum navigieren muss. Wenn die kleinen Schildkröten schlüpfen, dann orientieren die sich am Mondschein und wenn da aber alles drumherum hell ist, finden sie oft den Weg zurück ins Meer nicht. Mhm. Dann müssen sie um alles Mögliche drumherum navigieren, sei es Müll oder Sonnenliegen. Das ist natürlich stressig für die kleinen Tiere und an Land warten ja auch schon die Räuber. Da sitzen dann Möwen oder Krabben und die warten dann auf ihren Proteinsnack, der da gerade schlüpft.
Oh mein Gott, die tun mir jetzt schon leid. Also so jung und schon so viele Herausforderungen. Aber die sind eben super schlaue Tiere und viele, viele schaffen es ja auch. Nicht immer alle, aber viele. Ich will mal ein bisschen Optimismus hier auch versprühen, Frauke Bagusche. Aber das ist klar, der Mensch ist wie immer die Ursache für Dinge, die auch nicht gut laufen. Die Hauptbedrohung ist die Vermüllung, ist die Erderwärmung. Schleppnetze haben wir schon erzählt, liebe Frauke. Mikroplastik hast du gesagt. All das ist für die Schildkröte gefährlich. Und dann gibt es noch Leute, also das verstehe ich überhaupt nicht, die nehmen Souvenirs mit aus dem Urlaub. Das hast auch du am Flughafen Frankfurt gesehen. Und dann werden aber tierische Helfer eingesetzt, um diese Touristen zu finden, die sowas machen. Was sind das für Tiere?
Oh, das war ganz spannend. Ich habe dort Artenschutz-Spürhunde bei ihrer Arbeit begleitet am Frankfurter Zoll.
Cool.
Und da durfte ich mit einer jungen Schäferhündin mitgehen für einen Tag, die Nela. Mhm. Und die ist ausgebildet, wie viele ihrer anderen vierbeinigen Kollegen. Und die kann halt Souvenirs oder Arten aus dem Meer erschnüffeln. Und wenn man dann lange auf sein Gepäckstück zum Beispiel wartet am Zoll, kann es sein, dass der Zoll das rausgeholt hat. Dann werden diese Gepäckstücke, das war wirklich faszinierend zu sehen, in einer langen Reihe in einer großen offenen Halle aufgestellt. Und dann ist der Hundeführer mit der Nela an diesen Gepäckstücken vorbei. Und die kann innerhalb von 15 Minuten 400 bis 500 Gepäckstücke durchschnüffeln. Und bleibt dann stehen und zeigt wirklich mit der Nase darauf, wenn sie etwas aus dem Meer gerochen hat. Sei es jetzt ein Armband aus Muscheln oder aus Schnecken oder ein Produkt von Meeresschildkröten. Ja, und so helfen vierbeinige Tiere im Kampf gegen den Schmuggel von gefährdeten Arten.
Also wenn an so einer Strandbude sowas verkauft wird, sollte man daran vorbeigehen und so etwas nicht erstehen?
Nein, auf gar keinen Fall, denn das trägt zum Artensterben dabei. Die Tiere liegen ja jetzt nicht wunderschön am Strand und werden aufgesammelt. Nee, die werden aktiv aus dem Meer gefischt, getötet und enden dann als schönes Schmuckprodukt an einer Kette oder als Armbändchen.
Mhm. Als Hundeliebhaberin bin ich natürlich ganz fasziniert, dass diese Artenschutzspürhunde speziell darauf geeicht sind. Also das heißt, es gibt eben auch einen Bedarf. Es gibt viele Leute, die leider sowas machen.
Ja, leider. Also die Erfolgsquote am Frankfurter Zoll, die ist wirklich extrem hoch. Und ich meine, so eine Ausbildung dauert wirklich lange, ist 2 Jahre, ja, kostet sehr, sehr viel Geld. Aber die Tiere sind enorm effizient und arbeiten dort quasi bis zu ihrer Rente.
Okay, das heißt, man muss sich auch keine Sorgen machen, dass die, wenn der Sommer vorbei ist, dann arbeitslos sind, weil durch den ganzen Planeten, der bereist wird und die sich hier in Frankfurt treffen, haben die immer was zu tun. Wie kann man das Verhalten von uns Menschen endlich ändern, Frauke? Dieses mehr wollen, noch mehr haben wollen, etwas Besonderes, Exotisches haben wollen. Es ist doch mittlerweile jedem bekannt, dass das weder der Natur noch der Umwelt eben gut zugutekommt.
Ja, das ist eben nicht jedem bekannt. Das wundert mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Tatsache ist aber, viele Leute wissen überhaupt nicht um die Bedeutung der Ozeane oder über ihre Auswirkungen des täglichen Handels. Und da muss noch mehr Kommunikation stattfinden. Nicht immer der erhobene Zeigefinger, sondern vielleicht auch eher die Faszination wecken in den Menschen, denen von der Schönheit der Ozeane, von der Natur erzählen und sagen, alles klar, so könnt ihr die Natur und die Ozeane schützen, indem ihr vielleicht euch ein wenig einschränkt in eurem täglichen Konsum.
Das machst du ja auch mit deinem gemeinnützigen Verein The Blue Mind, nochmal aktiv zu sagen. Und da seid ihr mittlerweile, ich glaube, in 3 oder 4 Bundesländern im Bildungsbereich aktiv mit Fokus auf Kinder und Jugendliche. Und dass ihr sagt, wir müssen auch Meeresschutz selbst bei uns im Inland verankern. Also du reist ja vom Inland ins Ausland und nimmst dein Wissen ja im besten Falle mit und legst das ja nicht an der Grenze ab. Und wie reagieren dann Kinder und Jugendliche darauf?
Also immer positiv. Dazu muss ich sagen, wir sind in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland tätig. Mhm. Und wir verankern Meeresschutz im Inland. Tatsache ist, die meisten Menschen wissen nicht, dass sie jetzt in diesem Augenblick Meeresluft atmen. Bis zu 80% des weltweiten Sauerstoffes wird von marinen Mikroalgen im Phytoplankton produziert. Das heißt, wir sind, egal wo wir sind, abhängig vom Meer. Und diese Verbindung möchten wir natürlich schaffen. Und die Kinder und Jugendlichen sind total begeistert. Wir lernen ganz viel über Plastikvermüllung. Wie können wir etwas ändern in unserem täglichen Leben? Und da kamen dann auch so Feedbacks.
Ja,
wie
was bringt die
Lehrerin ganz verzweifelt an Schulkröte
ein?
Ich hatte eine Mutter angerufen, ihr Kind will nicht mehr duschen.
Da
ist dieses Mikroplastik
so
drin. Was kann sie denn jetzt machen?
Mhm. Und das
ist
so die Erfolgskröte
zum Beispiel.
Die
uns einfach sagen oder bestätigen, ja, das, was wir
damit
tun,
verhindert
richtig.
Sie quasi,
okay, also das
dass
Kind ist seit,
Korallen überwuchert
wie
werden.
Jetzt
ich habe sie in meinem Buch die Architekten der Korallenriffe genannt. Und Korallen und Schwämme konkurrieren ja um einen sehr ähnlichen Lebensraum. Und wo sich Schwämme ausbreiten, können sich weniger Korallen ausbreiten.
Das heißt, Schildkröten tragen zur, kann man das so sagen, zur Gesundheit der Ozeane bei?
Ja, kann man sehr wohl so sagen. Wenn man zum Beispiel auch mal auf die grünen Meeresschildkröten guckt, die weiden ja die Seegraswiesen ab, mhm, und erhöhen quasi somit auch die Produktivität. Also wenn man regelmäßig seinen Rasen mäht, ja, wird der irgendwann dichter und grüner. Und allein das passiert auch unter Wasser. Und Seegräser sind enorm wichtig, denn die speichern sehr, sehr viel CO2.
Und haben wir was davon, wenn in der Südhalbkugel das Seegras abgefressen wird, was dort wächst? Haben wir in der Nordhalbkugel davon etwas?
Ja, indirekt, ne? Also indem halt das CO2 gebunden wird.
Jetzt schreibst du ja auch in deinem Buch Nomaden der Ozeane, dass Schildkröten das Salzwasser im Meer eigentlich nur bedingt vertragen. Uns nervt es ja auch beim Schwimmen, wenn es in die Augen gerät. Und die müssen dieses Salz filtern. Wie machen die das denn? Und spielen vielleicht sogar tatsächlich die Augen dabei eine Rolle?
Mhm. Tatsächlich. Also ein Teil wird über den Urin ausgeschieden, aber nur bedingt. Meeresschildkröten haben so spezielle Drüsen in den Augenwinkeln und die helfen, den Salzgehalt im Körper zu regulieren. Diese Drüsen sondern da ständig so eine dicke, schleimartige Flüssigkeit ab und die enthält Salz und zwar in einer doppelt so hohen Konzentration wie das umgebende Meerwasser.
Mhm. Und machen die das dann permanent? Haben die Augen, ja, die haben die ja auf beim Schwimmen, ne?
Ja, das machen die permanent. Und das kann man auch sehen, wenn Meeresschildkröten an Land kommen und Eier zu legen, da sieht das aus, als würden die weinen.
Ja gut, die müssen sich ja auch bald von ihren 50 bis 100 Kindern verabschieden.
Aber du hast
ja, die wissen, oh mein Gott, die wehen und so. Aber nein, du hast ja gesagt, Schildkröten sind eigentlich Rabenmütter. Natürlich weinen die nicht, weil die Eier da ablegen. Aber es ist dann an der Luft natürlich anders, ne?
Also die sondern ständig natürlich das Salz aus dem Körper aus. Genau, das hilft aber auch, die Augen zu befeuchten an Land.
Okay. Und warum sind die Rabenmütter? Muss ich noch mal kurz drauf zurückkommen, weil du vorhin gesagt hast, ja, die werfen die da einfach in Sand. Wollen die nicht wissen, wie viele schlüpfen, was aus denen wird, wer eine Handwerksausbildung, wer ein Studium macht?
Nee, deren Job ist damit getan. Und die schwimmen dann ihres Weges.
Mann, Mann, Mann. Das denkt man manchmal als Mutter von pubertierenden Kindern auch. Wann ist der Job getan? Jetzt bist du Meeresbiologin und bist engagiert für unsere Meere, gegen die Vermüllung. Du bist ja für 9500 Kilometer auch gesegelt. Was würdest du, jetzt hören ja viele zu von SR1 und HR3, uns noch so aus deinem Meeresbiologinnenherz gerne mitgeben?
Naja, ich würde uns wünschen, also der Menschheit einfach wünschen, dass sie sich wieder als Teil der Natur sieht, als Teil des Ganzen und nicht über der Natur steht. Denn letzten Endes zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage.
Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die Ozeane sind unsere aller Lebensgrundlage und wir sägen eigentlich unseren eigenen Ast damit ab. Jetzt bist du Meeresbiologin aus Saarbrücken. Das heißt, Träume und Leidenschaften sind eigentlich nicht an den Ort gebunden, ne?
Nein, das stimmt. Und Meeresschutz kann man überall machen, ne? Auch im Inland. Und das ist das, was wir machen, weil wir einfach sehen, hier ist der Bedarf wirklich sehr groß an der Verbindung zum Ozean. Die Menschen, die an den Ozeanen leben, wissen um die Bedeutung der Meere und wir versuchen, dieses Wissen ins Inland zu tragen.
Wir haben versucht, Hörer und Hörerinnen, auch des ARD-Podcasts, die Meeresschildkröte ein bisschen näher zu bringen. Was haben wir vergessen, Frauke? Haben wir was vergessen?
Also ad hoc fällt mir, um ehrlich zu sein, nicht so viel ein. Wir haben sehr viele Themen abgearbeitet und ich hoffe, wir konnten die Menschen ein bisschen begeistern für die schönsten Reptilien der Welt.
Mhm. Neulich war ich in einem Baumarkt, da gab es einen Katalog, wenn man da durchblättert und überlegt, da gibt es Leute, die wollen sich einen Salzwasserpool in den Garten stellen. Vielleicht eine der vielen Brücken an der Saar, dann doch mal dich in die Südsee oder wo auch immer hin zu träumen. Kribbelt es bei dir denn nicht auch mal wieder bei aller Lust an der Aufklärung bei Kindern und Jugendlichen zum Thema Meeresbiologie wieder ans echte Meer zu kommen?
Doch, andauernd. Ich habe aber auch ein Süßwasser-Aquarium mit Garnelen zu Hause und wenn die Sehnsucht ganz groß ist, gucke ich da einfach rein.
Was ist denn dein momentaner Forschungsgegenstand? Gibt es da einen?
Nee, ich forsche ja gar nicht mehr. Ich mache primär Umweltbildung und schreibe Bücher und versuche, die Menschen aufzuklären.
Muss man zwischendurch nochmal wieder zurück in die Forschung, um dann wieder neu aufklären zu können oder ist das nicht wichtig?
Forschung ist wichtig, aber ich habe einfach meine Lebensaufgabe darin gefunden, Forschung zu erklären, in Worte zu packen, die jeder versteht und Menschen für Forschung und Wissenschaft zu begeistern.
Das heißt, jetzt bist du auf Lesereise. Man kann das auch über den Verlag natürlich schauen. Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröte. Gibt es denn schon ein nächstes Projekt, an dem du gerade arbeitest?
Ja, ich arbeite am nächsten Buchexposé. Aber worum es dabei geht, möchte ich noch nicht verraten.
Ach, da bist du doch abergläubisch, oder?
Ja.
Wirklich? Lass mich mal raten. Es hat was mit Meer zu tun, aber nicht mit Schildkröten.
Richtig.
Wahnsinnige Farben, unendliche Vielfalt an Lebewesen. Und wir blicken aufs Meer immer wie so eine warme Badewanne, vielleicht im Sommer, was wir benutzen. Vielleicht mal, wenn wir mit einer Fähre an die Nordseeinseln oder ostfriesischen Inseln fahren, um von A nach B zu kommen. Wie blickst du aufs Meer?
Also für mich bedeutet Meer zu Hause. Wenn ich an der Wasseroberfläche bin, reicht mir schon die Wellen, die Weite des Ozeans, um mich total zu entspannen. Und sobald ich unter Wasser bin, da gehöre ich einfach hin. Ne? Man fliegt ja durch das Wasser, man hat andere Geräusche, das Leben hat einen anderen Rhythmus. Für mich ist das Meer zu Hause.
Vielen macht es aber auch Angst. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Also als wir den Atlantik überquert haben in einem kleinen Katamaran, sind wir auch in Stürme gekommen. Da schließt man schon mal mit dem Leben ab.
Hm. Hast noch einen Wunsch frei? Was wäre das?
Was soll ich sagen?
Als Meeresbiologin?
Als Meeresbiologin, dass ich irgendwann wieder am Meer leben darf.
Siehst du? Also bis dahin vielleicht doch das Aquarium mit Salzwasser füllen und ab und zu mal dich reinsetzen. Wir sind heute eingetaucht in die Welt der Meeresbiologie und das war richtig spannend. Ich danke von ganzem Herzen Frauke Bagusche und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.